freue mich, dass ich hier mal wieder in Wuppertal sein kann heute Morgen. Wir lesen in der Bibel viel über Gottes Wesen, über seine Eigenschaften. Es sind Begriffe geprägt worden, die seine Eigenschaften betreffen. Wir finden jetzt nicht konkrete Aussagen, zum Beispiel Gott ist allmächtig, Gott ist allwissend, aber die Bibel beschreibt an vielen Stellen über seine Wesenheiten, über das, wie er ist. Und so haben wir in der Jahreslosung in diesem Jahr auch etwas über seine Allmacht. Die Jahreslosung, wo es darum geht, dass Gott nichts unmöglich ist. Was bei Menschen unmöglich ist, das ist möglich bei Gott. Dieser Vers hat mich immer schon sehr beschäftigt und ich habe mich jetzt, angesichts der Tatsache, dass die Jahreslosung ist, mal noch ein bisschen mehr damit beschäftigt. Da geht es also zunächst mal darum, dass bei Menschen Dinge unmöglich sind. Was bei Menschen unmöglich ist. Und wenn wir uns mal ganz kurz Gedanken dazu machen, dann fallen uns ellenlange Listen ein, was alles bei Menschen unmöglich ist. Es ist ja wirklich unglaublich, was alles unmöglich ist bei Menschen. Ja, wir sind gebunden an die Naturgesetze. Wir können nicht beliebig hochspringen, wir können nicht fliegen, wir können nicht beliebig tief tauchen. Wir sind an die Zeit gebunden, wir können, was vergangen ist, nicht mehr ändern. Ja, selbst das, was gerade eben passiert ist, können wir schon nicht mehr ändern. Das ist passiert. Zukünftiges können wir nicht berücksichtigen, weil wir gar nicht genau wissen, was auf uns zukommt. Wir sollen sicherlich als Menschen planen und können das auch, aber letztlich sind wir immer davon abhängig, dass die Dinge auch in gewisser Weise sich so entwickeln, wie wir uns das vorgestellt haben. Und das ist nicht unbedingt gesagt. Selbst bei noch so großer Intelligenz. Wir sind vom Raum abhängig. Wir waren gestern im Planetarium in Bochum. Das ist ganz faszinierend, wie groß der Raum ist, die Sterne und wie weit diese vielen Sterne, die wir da sehen, noch voneinander entfernt sind. Das sind ja Dimensionen. Und wir können da gar nicht hin, ne? Das ist so weit weg, das kann man nicht schaffen. Ist nicht möglich. Man kann nicht, auch das ist ja eine Begrenzung, eine räumliche Begrenzung, man kann nicht an zwei Orten gleichzeitig sein. Ich hatte letztens mal die Situation, da gab es am einen Wochenende vier verschiedene Sachen, die ich gerne mitgemacht hätte. Ich musste mich für eine entscheiden, es ging nicht. Es blieb nur eine über. Wir sind gebunden. Und dann gibt es da ja auch noch die geistlichen Gesetze. Gott selber hat zu den Naturgesetzen ja auch noch geistliche Gesetze hinzugesetzt. Wir haben gerade von einem geistlichen Gesetz in der Textlesung gehört, ja? Dem Menschen ist es gesetzt, einmal zu sterben. Denn es ist kein Mensch gerecht vor Gott. Keiner ist gerecht vor Gott, nicht einer. Ein geistliches Gesetz. Und das beschäftigt natürlich den Menschen, dass es solche Gesetze gibt, von denen wir abhängig sind. Dinge, die für uns nicht möglich sind. Es gibt nicht umsonst sehr viele Bücher, Filme über Menschen, die doch Dinge können, die eigentlich unmöglich sind. Da gibt es den Superman, ja? Und Menschen interessieren sich natürlich für so etwas, weil sie irgendwo still in ihrem Innern das Bedürfnis haben, doch mehr zu können, als eigentlich möglich ist. In der Tat ist natürlich vieles, was Menschen früher unmöglich war, mittlerweile möglich geworden. Das ist richtig. Und die Zukunftsforschung hat ja die Vorstellung, je länger man Zeit hat, umso mehr wird den Menschen möglich sein. Ja, manche denken vielleicht sogar, es wird den Menschen nichts mehr unmöglich sein, wenn man nur genug Zeit hat. Ja, man arbeitet ja immer mit diesen Millionen, Milliarden, auch in der Evolution, ne? Also man muss immer nur genug Nullen dran machen, dann funktioniert das schon. So ein hirnrissiges Denken. Aber der Mensch denkt das wirklich. Ja? Hauptsache, man hat genug Zeit und dann kriegt man alles in den Griff. Das Gegenteil ist der Fall. Ne? Man kriegt immer weniger in den Griff, je mehr wir fortschreiten. Und das ist ja auch das, was Gottes Wort sagt. Nun, wir haben jetzt die Kehrseite der Medaille in diesem Vers. Was bei Menschen unmöglich ist, das ist möglich bei Gott. Ja, wie anders ist doch Gott als der Mensch? Gott ist ungebunden. Was den Menschen bindet, das wird von Gott beherrscht. Ja, er hat es sogar oft eingerichtet oder geschaffen. Seine Wesenheit, seine Allmacht, seine Allwissenheit, seine Allgegenwart, sein ewiges Wesen, das sind Dinge, die dazu führen, dass man sagen muss, alles ist bei Gott möglich. In Jeremia steht, kein Ding ist dir unmöglich. Und wir lesen, als es um den verheißenen Sohn für Abraham geht, da lesen wir, sollte eine Sache für Gott zu wunderbar, sprich unmöglich sein? Da ging es nämlich genau um diese Problematik, ne? Was bei Menschen unmöglich ist. Ja, es war in der Tat so, Abraham mit 100 und Sarah mit 90, es war ihnen definitiv menschlich gesehen unmöglich, noch ein Kind zu bekommen. Das ist klar. Und ich möchte mal sagen, es ist doch wahrscheinlich so, dass Gott noch ein bisschen gewartet hat. Ne? Er hätte ja auch sagen können mit 65 oder 70, okay Abraham, jetzt kriegst du deinen Sohn. Aber damit Menschen nicht auf irgendwelche krummen Gedanken kommen, handelt Gott extra immer so, damit es auch tatsächlich klar ist, was bei Menschen unmöglich ist, das ist möglich bei Gott. Das hat er ja auch mit dem Gideon so getan. Ne? Er hat ihn immer aussortieren lassen. Oh, das sind noch viel zu viele, als es um den Kampf gegen die Midianiter. Als es um den Kampf gegen die Midianiter ging. Da ging es genau darum, dass Menschen nicht auf die Idee kommen, naja, wir haben es doch noch irgendwie gepackt, in den Griff gekriegt. Das lässt sich noch irgendwie erklären. Nein, da war gar nichts mehr zu erklären. Gott hat dieses in die Hand genommen. Und doch gibt es Dinge, die bei Gott unmöglich sind. Steht in der Bibel. Kann man sich gar nicht vorstellen, ne? Aber es gibt tatsächlich Dinge, die unmöglich sind. Gott kann unmöglich lügen, steht im Titusbrief. Gott kann unmöglich lügen. Ja, in der Tat. Es gibt Dinge, die sind Gott wirklich unmöglich. Gott kann nicht die Wahrheit sein und gleichzeitig lügen. Also da, wo wir Alternativen haben, wo es ein Entweder-Oder gibt, da ist es natürlich so, dass auch Gott Dinge unmöglich sind. Na klar. Selbstverständlich, das ergibt sich aus der Natur der Sache. Das hat aber nichts mit der Allmacht Gottes zu tun. Gott kann nicht die Wahrheit sein und gleichzeitig lügen oder täuschen. Aus Gottes Wesen ergeben sich Eigenschaften, deren Gegenteil dann wieder unmöglich ist. Das ist klar. Zum Beispiel seine Heiligkeit. Er kann nicht sündigen. Das geht nicht zusammen. Und Gott bindet sich selbst auch an Dinge, die er sich selbst auferlegt hat. In Titus 1, Vers 2, da haben wir auch, wo es heißt, Gott kann nicht lügen, da haben wir auch diese Verheißung, die Gewissheit des ewigen Lebens für Menschen, weil Gott es verheißen hat und nicht lügen kann. Deswegen. Spötter versuchen ja immer aus dieser Tatsache, dass Gott doch Dinge unmöglich sind, auch wieder etwas, einen Strick daraus zu drehen und zu sagen, ja, dann ist ja Gott doch nicht allmächtig. Sie versuchen, Gott durch diese Gegensätze ad absurdum zu führen. Das sind Eseleien, die Menschen sich ausdenken, damit sie bloß nicht an einen Schöpfer glauben müssen. Sie versuchen, sich zu rechtfertigen. Und was steht in den Psalmen? Gott lacht ihrer, er lacht über die Gottlosen. Und wohl dem, der nicht im Kreis der Spötter sitzt. Unsere Unmöglichkeiten sind für uns oft nicht sehr schmeichelhaft. Manchmal ist es wirklich so, wenn wir an unsere Grenzen kommen, wenn Dinge unmöglich sind, wenn wir selber auch im Lichte der Sünde Dinge tun, die andere betreffen, die nicht gut für andere sind, dann sind die für uns nicht so schmeichelhaft. Gottes Unmöglichkeiten sind zu seiner Ehre. Das ist bei Gott ganz anders, ja? Natürlich sind ihm Dinge unmöglich, aber das dient noch mehr zu seiner Ehre. Wenn es da eben heißt, Gott kann nicht lügen und uns zum Besten verheißt er uns das ewige Leben. Dinge, die zu seiner Ehre sind. Darum geht es ja auch hier im Kontext, wenn wir uns über das ewige Leben unterhalten. Die Textstelle, dieser Vers, die Jahreslosung, was bei Menschen unmöglich ist, ist möglich bei Gott, die befindet sich ja in einem Zusammenhang. Lukas 18, die Verse 18 bis 27. Ich möchte uns diese Verse mal lesen, weil es ist immer gut, einen Text auch im Zusammenhang zu sehen. Wobei dieser Vers natürlich auch für sich spricht, das ist gar keine Frage. Also Lukas Kapitel 18, ab Vers 18. Und es fragte ihn ein Oberster und sprach, guter Lehrer, was muss ich getan haben, um ewiges Leben zu erben? Jesus aber sprach zu ihm, was nennst du mich gut? Niemand ist gut als nur einer, Gott. Die Gebote weißt du, du sollst nicht Ehe brechen, du sollst nicht töten, du sollst nicht stehlen, du sollst nicht falsches Zeugnis geben, ehre deinen Vater und deine Mutter. Er aber sprach, dies alles habe ich befolgt von meiner Jugend an. Als aber Jesus dies hörte, sprach er zu ihm, eins fehlt dir noch, verkaufe alles, was du hast, und verteile es an die Armen, und du wirst einen Schatz in den Himmeln haben. Und komm, folge mir nach. Als er aber dies hörte, wurde er sehr betrübt, denn er war sehr reich. Als aber Jesus sah, dass er sehr betrübt wurde, sprach er, wie schwer werden die, welche Güter haben, in das Reich Gottes kommen? Denn es ist leichter, dass ein Kamel durch ein Nadelöhr eingeht, als dass ein Reicher in das Reich Gottes kommt. Es sprachen aber, die es hörten, und wer kann dann errettet werden? Er aber sprach, was bei Menschen unmöglich ist, das ist möglich bei Gott. Also darum geht es hier, um das ewige Leben, um das, was Gottes Möglichkeiten anbelangt. Die Menschen haben ja vergeblich versucht, in den Himmel zu kommen. Seitdem es Menschen auf dieser Welt gibt, geht es genau um diese Frage. Wofür gibt es denn diese viele Religionen? Die Menschen versuchen irgendwie mit dem Problem der Ewigkeit klarzukommen. Katholische Kirche, ja, sehr viel befasst mit dem, was ein Mensch zu tun hat, damit er ewiges Leben bekommt. Man hat auch versucht, die Bibel umzudeuten, sie so ein bisschen so passend zu machen, dass man das doch als Mensch hinkriegt, in den Himmel zu kommen. Die Allversöhnung, ja, letztlich wird Gott doch sich mit allen Menschen versöhnen. Es ist oft so, dass man einfach von sich aus versucht, Dinge zurechtzubiegen, um dann doch dieses Problem der Ewigkeit zu lösen. So auch eben die Augen davor verschließen, was die Realität ist, dass Menschen zum Beispiel eben meinen, letztlich kommen wir ja alle in den Himmel, da gibt es sogar so ein Lied, Karnevalsschlager. Man macht einfach die Augen zu und sagt, wird schon gut gehen, Augen zu und durch. Aber wir haben es gehört, Römer 3, Vers 23, alle Menschen erlangen von sich selbst aus nicht die Herrlichkeit Gottes. Warum? Weil sie Sünder sind. Genau das. Also schlichtweg, es ist Menschen unmöglich, in Gottes Ewigkeit zu kommen. Und das erkennen auch die Jünger. In Vers 26 fragen sie dann den Herrn, ja, wer kann denn dann überhaupt errettet werden? Wer kann denn errettet werden? Wer denn? Das ist eine Frage, die sich dann natürlich aufdrängt. Ganz klar. Es ist eben bei Menschen unmöglich. Und der Reiche, den interessiert diese Frage hier auch bei uns im Text. Er fragt, guter Lehrer, was muss ich getan haben, um ewiges Leben zu erben? Er macht da schon eine Vorbedingung, ja? Er fragt nämlich, was muss ich getan haben? Er geht also davon aus, dass man ewiges Leben durch Tun erreicht. Der Herr nimmt ihn gleich den Wind aus den Segeln und sagt, Moment, was nennst du mich gut? Niemand ist gut als nur einer Gott. Er versucht bei ihm so ein bisschen die Relation zurechtzurücken. Da ist einer, der will die Ärmel hochkrempeln und gut sein. Und Jesus sagt im Moment, es gibt nur einen, der gut ist. Nur Gott ist gut. Das ist für Jesus eine Anknüpfung, um hier darauf einzugehen. Und er sagt ihm dann ein paar Gebote. Interessanterweise fängt er bei dem fünften Gebot an. Das ist so der Bereich 5. bis 9. Gebot, wo es um die Nächstenliebe geht, um den Umgang mit anderen. Und der reiche Jüngling, der hört jetzt das, was hier aufgezählt wird, ja. Du sollst nicht Ehe brechen, du sollst nicht töten, du sollst nicht stehlen, du sollst nicht falsches Zeugnis geben, ehre deinen Vater und deine Mutter. Wunderbar, das gefällt ihm, ja, dass das hier aufgezählt wird. Denn das hat er doch alles gemacht. Alles voll erfüllt, kann einen Haken überall dran machen. Wunderbar. Darauf hat er gewartet. Jesus gibt ihm jetzt die Bestätigung, die er erhofft hatte. Er hat die Gebote gehalten und Gott muss erkennen, dass er ein guter Mensch ist und das Himmelreich verdient hat. Das ist doch klasse. So hat er sich das gedacht. Dass Jesus ihm gerade gesagt hat, dass keiner gut ist, das hat er schon wieder vergessen. Vielleicht hat er auch gar nicht richtig hingehört. Was macht Jesus jetzt? Also wenn ich an Jesus Stelle gewesen wäre, dann hätte ich dem jetzt erstmal ein bisschen was erzählt darüber, was es eigentlich bedeutet, die Gebote zu halten. Jesus hat ja in seiner Bergpredigt auch was dazu gesagt. Er hat ja zum Beispiel gesagt, dass derjenige, der schon eine Frau ansieht, um sie zu begehren, dass der bereits Ehebruch begeht. Es kommt gar nicht auf die Tat an. Es reicht, wenn wir das in unserem Kopf schon abspielen. Wenn wir das in unserem Herzen uns schon vornehmen, das reicht. Wie viele Verbrechen werden ja geplant, lange geplant und Menschen nehmen sich Dinge in ihren Herzen vor. Ob das dann zur Ausführung kommt, das ist Gott doch egal. Wichtig ist doch, dass ich in meinem Herzen gegen Gott sündige. Das reicht Gott. Gott sieht das Herz an, wissen wir. Da ist zum Beispiel das Gebot, du sollst nicht töten. Jesus sagt, wer seinen Bruder ohne Grund zürnt oder wer ein Dummkopf oder Verrückter schimpft, der ist genauso schuldig. Dann gibt es das 5. Gebot, du sollst Vater und Mutter ehren. Jesus hat gesagt, ihr lieben frommen Juden, was ihr da gemacht habt, dass ihr sagt, wenn jemand für den Tempel Geld gibt, der braucht Vater und Mutter nicht ehren, indem er sie versorgt. Weil der Tempel ist ja wichtiger als Vater und Mutter. Und da hat er gesagt, jetzt habt ihr Gottes Gebot ungültig gemacht. Auf all das könnte man jetzt diesen reichen Jüngling hinweisen. Jesus hätte das auch tun können. Er tut's nicht. Er sagt da keinen Ton drüber. Er weist ihn nicht darauf hin, dass er sich das mit den Geboten so ein bisschen anders vorgestellt hat. Er geht hier einer endlosen Diskussion aus dem Weg. Sondern er fordert jetzt nur noch eins von dem Jüngling. Vers 22. Als aber Jesus dies hörte, sprach er zu ihm, eins fehlt dir noch, verkaufe alles, was du hast, verteile es an die Armen und du wirst einen Schatz in den Himmeln haben und komm, folge mir nach. Folge mir nach. Da geht es um das erste Gebot. Da beansprucht Jesus, der selbst Gott ist, alles für sich, das ganze Leben eines Menschen. Ihn von ganzem Herzen zu lieben. Also der Herr Jesus, der fackelt hier nicht lange und diskutiert hier lange, sondern er nimmt jetzt die wunde Stelle, er trifft hier genau den Nagel auf den Kopf. Das erste Gebot, das viele vergessen. Reden Sie mal mit Menschen in der heutigen Zeit. Da ist genau das Problem. Wenn es um die Gebote geht, dann sagen Menschen, ja, habe ich keine Probleme mit. Weil sie die Gebote nur vordergründig sehen und weil sie das erste Gebot oft gar nicht kennen. Das ist ausgeblendet. Aber das Erste steht nicht umsonst ganz vorne. Das steht nicht nur ganz vorne, weil das so die Aufzählung ist, sondern es hat wirklich Vorrang vor den anderen. Das sagt der Herr ja auch. Das erste Gebot und das Gebot der Nächstenliebe, das sind die wichtigsten Gebote. Und alles andere ergibt sich ja eigentlich letztlich daraus. Ja, der Besitz wird hier zum Götzen. Der reiche Jüngling hat sehr viel. Er geht traurig davon, denn er kann sich da unmöglich von trennen. Jesus hat von ihm gefordert, verkauf alles, was du hast. Und alles, was wir nicht loslassen können, das wird uns zum Götzen. Das ist so. Wo wir uns dran festhängen, was wir nicht mehr weggeben können, das ist Götze. Es ist nicht so, dass wir immer aktuell das parat haben, Dinge loslassen zu können. Manchmal bedarf es eines Kampfes bei uns, um zu dem Ergebnis zu kommen, ich muss etwas loslassen. Aber der Herr segne uns darin, dass wir dahin kommen, wenn der Herr das von uns fordert, wenn es erwartet wird, dass wir dahin kommen können, Dinge loszulassen, zu erkennen, Moment, das ist für mich jetzt nicht mehr dran, lass es los, das kann auch irgendeine Idee sein. Das kann irgendetwas sein, was uns vereinnahmt, was uns beeinträchtigt. Jedenfalls spricht die Reaktion des reichen Bände. Er hat gemerkt, dass er sich entscheiden muss. Entweder oder. Gott oder mein Besitz. Und er trifft die Entscheidung gegen Gott. Das ist bedauerlich. Das ist bedrückend. Wenn Menschen eine solche Entscheidung fällen. Und die Jünger fragen, beziehungsweise der Jesus, der bringt jetzt hier noch ein schönes Bild. Ne? Er sagt seinen Jüngern, wie schwer wird es für einen Reichen sein, in das Reich Gottes zu kommen? Wir lesen ja im Timotheusbrief, in einem Timotheusbrief darüber, wie gefährlich der Reichtum ist. Wie der Reichtum uns packen kann, uns festhalten kann, wie ungute Dinge wie Geiz oder Habsucht aufkommen. Und wir werden eindrücklich von der Schrift gewarnt, nicht nur bei Timotheus, dass wir uns auf einem Glatteis befinden, dass wir vorsichtig sein müssen, wenn es um das Thema Besitz und Reichtum geht. Und der Herr sagt, denn es ist leichter, dass ein Kamel durch ein Nadelöhr eingeht, als dass ein Reicher in das Reich Gottes kommt. Die Sache mit dem Kamel und dem Nadelöhr, da haben sich auch viele, viele Gedanken dazu gemacht. Man ist dahinter gekommen, um die Sache so ein bisschen zu entschärfen, dass es in den damaligen Ortschaften Stadttore gab und die hat man dann wohl auch als Nadelöhr bezeichnet. Und dann ist das ja nicht ganz so grob. Ne? Also wenn jetzt so ein Kamel durch so ein... Die waren wohl sehr schmal, diese Tore, ja, und so ein Kamel hatte Mühe, dahin durchzukommen, dann entschärft man die ganze Sache. Also ich nehme die Stelle lieber wörtlich, muss ich sagen. Ne? Ein Kamel und ein Nadelöhr, das sind natürlich zwei Welten. So ein Riesenkamel, so ein kleines Nadelöhr, klar. Aber es soll hier eben eine krasse Unmöglichkeit dargestellt werden. Das ist der Witz, das ist ein Stilmittel. Hier wählt man das Stilmittel der Übertreibung. Das hat der Herr gemacht. Er wollte deutlich machen, also unmöglich kann man ja nicht steigern. Ne? Entweder es ist etwas unmöglich oder es ist nicht. Ne? Das kann man jetzt nicht steigern. Aber es sollte hier deutlich werden, dass etwas außerordentlich unmöglich ist. Ja? Das ist das Stilmittel der Übertreibung. So geht das. Das macht man. So, jetzt ist die Katze aus dem Sack. Die Reichen kommen in die Hölle, die Armen in den Himmel. Ha? Ja gut, ich habe ja auch nicht immer recht. Ne? Ihr könnt mir ruhig widersprechen. Ja? Damit können wir natürlich auch nicht einverstanden sein. Darum geht es hier auch gar nicht. Es geht ja gar nicht darum, dass Menschen Reichtum haben. Warum hat denn Gott den Salomo so reich gesegnet? Mit irdischen Gütern. Ja. Nein, nein, das ist schon in Ordnung so. Denn wenn das so wäre, dass alle Reichen in die Hölle kommen, dann wären wir arm dran, dann wären wir alle reif, ne? Alle, die wir hier sitzen. Denn heutzutage sieht das ja ein bisschen anders aus mit dem Reichtum. Man versteht das oft nicht in unserer Gesellschaft, dass wir alle reich sind, aber man muss das einfach in Relation zur Weltbevölkerung sehen. Und dann gehören wir zu den Reichen. Auch die Ärmeren unter uns gehören zu den Reichen. Für mich keine Frage. Wir haben mehr als ein Dach über dem Kopf, als zu essen und als Kleidung. Das ist das, womit wir uns eigentlich genügen lassen sollen. Wenn der Herr Luxus darüber hinaus schenkt, dann wollen wir dankbar dafür sein. Aber das ist nun mal so, das ist unsere Situation. Wir haben eigentlich mehr, als wir brauchen und gehören damit zu den Reichen. Die Jünger haben das jetzt auch verstanden. Die Jünger fragen den Herrn, und wer kann dann überhaupt errettet werden? Wer kann denn errettet werden? Also so eine außerordentliche Unmöglichkeit, die hier dargestellt wird von dem Herrn, das ist ja etwas, da kommt man nicht mehr mit. Es ist auch oft so, denke ich, unter uns Gläubigen, und ich kenne das auch ganz persönlich, vielleicht einige von Ihnen auch, dass man manchmal so einen Gedankenblitz hat, dass man denkt, du kannst unmöglich gerettet sein. Ich habe das vor allen Dingen eben als Jungbekehrter gehabt. Das kommt wie so ein Anflug. Das ist auf einmal da. Mit der Zeit lernt man, auf das Wort Gottes zu verweisen. Ich hoffe, dass das so ist. Ich habe es bei mir gemerkt. Man lernt mit der Zeit, sich auf das Wort Gottes zu berufen. Und das ist gut. Im Wort Gottes steht es definitiv anders. Und wir müssen uns da nicht ins Boxhorn jagen lassen. Aber die Tatsache, dass uns solche Gedanken anfliegen, die Tatsache besteht einfach darin, es ist für Menschen unmöglich, zu Gott zu kommen. Wir selber können es nicht. Und diese Unmöglichkeit, die ist es, die uns erfasst, die uns ergreift in solchen Situationen. Dass wir in Panik geraten, dass wir Angst kriegen. Das soll so nicht sein. Es geht ja hier bei dieser Unmöglichkeit eben in unserem Text um Götzendienst. Der Reiche, der hat hier seinen Reichtum und er kann nicht davon lassen. Aber es gibt viele, viele, viele Götzen auf dieser Welt. Nicht nur der Reichtum. Es gibt viele Dinge, die uns von Gott wegziehen können, die verhindern können, dass wir unser Leben mit Gott leben. Und deswegen sagt uns der Herr in seinem Wort, was bei Menschen unmöglich ist, das ist möglich bei Gott. In dieser Welt, vielleicht ist es ja noch viel schlimmer geworden. Ja, wir denken ja, okay, wir haben jetzt nicht mehr irgendwie so eine Statue irgendwo in der Wohnung und beten die vielleicht noch an, fallen davor nieder. Wir knien uns auch nicht vor der Sonne oder vor dem Mond nieder, okay. Aber in unserer Zeit gibt es doch viele andere Dinge, die man ja früher gar nicht kannte, die uns auch sehr vereinnahmen können. Ich denke an die modernen Medien. Ich denke an Computer. Ich denke an viele Spiele, die heute salonfähig gemacht werden, wo man Zeit drauf verwendet. Die sind ja auch so angelegt, dass man, wenn man erstmal anfängt, dass man dann nicht so schnell wieder aufhört. Ist euch das schon mal aufgegangen? Und wenn ich das beenden will, dann steht da noch, willst du wirklich beenden? Ja, gibt's denn das auch? Willst du denn jetzt wirklich Schluss machen? Ja, das kann doch nicht sein. Ne? Ja. Nein, nein, es ist schon so drauf angelegt. Und ich sage es ganz klar, es steckt jemand dahinter, der will, dass das so ist, dass man nicht so schnell wieder aufhören kann. Er will ablenken. Und in dieser Situation, ich meine gerade da, wo es heute so schwierig ist, wir können ja auch nicht aus dieser Welt raus. Sollen wir uns denn vielleicht hinter Klostermauern verschanzen? In der Erkenntnis, dass diese Welt furchtbar böse ist. Das stimmt ja. Ja, aber der Jesus hat gesagt, wir haben hier unseren Auftrag und unseren Stand hier in dieser Welt. Wir können nicht einfach abhauen, das geht nicht. Ja. Und deswegen sagt er uns, was bei Menschen unmöglich ist, das ist möglich bei Gott. Das ist sein Appell an uns, wenn es um diese Thematik geht. Er selber sorgt dafür, dass wir ewiges Leben haben. Nicht wir können uns erretten, aber er hat uns errettet. Er hat alles dafür getan. Das ist das Entscheidende. Schauen wir auf ihn. Das ist ja das Problem. Ich hatte ja erwähnt, dass man manchmal als Mensch in so einen Tiefpunkt reinkommt. Vielleicht hat das auch jeder schon erlebt hier, das kann gut sein. Dass man so einen Tiefpunkt hat und auf einmal merkt, das kann nicht sein, dass ich errettet bin. Das kann gar nicht sein. Nicht ich. Ja. Und dann ist es wichtig, von sich selber wegzuschauen und auf Gott zu schauen und auf seine Möglichkeiten zu schauen. Das ist das Entscheidende. Wir dürfen nicht bei uns stecken bleiben. Mit eigenen Mitteln ist es uns selbst unmöglich. Nicht auf unsere Unmöglichkeiten schauen, sondern auf den Herrn schauen und auf das, was er vermag. Wir dürfen uns ruhig, sehr intensiv, immer wieder neu mit dem Wesen Gottes beschäftigen, wie er ist. Das ist wichtig, dass wir das nicht aus den Augen verlieren. Wie ist Gott? Seine Barmherzigkeit besonders hervorheben. Und wenn wir in der Schrift lesen, dann lernen wir Gott mehr und mehr kennen. Das ist das Schöne daran. Deswegen, ich kann euch nichts Neues sagen. Ich sage das heute nochmal. Und das kann man immer wieder sagen. Der Paulus sagt ja auch, ne, euch immer wieder dasselbe zu sagen, ist mir nicht verdrießlich. Bedeutet es doch, dass ihr fest werdet. Das mit der Schrift ist einfach so. Ne? Das kann man nur immer wiederholen. Wir lernen Gott in der Bibel kennen. Und je mehr wir darin lesen, umso mehr lernen wir auch Gott kennen. Es ist unglaublich, was es für wunderbare Erkenntnisse in der Schrift gibt. Und manchmal bekommt man eben auch durch Predigten zum Beispiel wieder neue Anhaltspunkte, um ganz neu mal wieder über Gott nachzudenken. Ich habe letztens etwas darüber gehört, dass Gott ja aus sich selbst heraus existiert. Das war mal ein ganz interessanter Gedanke, habe ich mich mal ein bisschen mit beschäftigt, mit dieser Thematik. Ja. Wir Menschen, wir existieren ja dadurch, dass wir in dieser Welt Sauerstoff haben zum Atmen, dass wir essen können, und da gibt es vielleicht noch so ein paar Sachen mehr, die wir dringend benötigen. Ja? Also wir benötigen Dinge zu unserer Existenz und letztlich brauchen wir Gott, um existieren zu können. Ohne ihn können wir ja sowieso gar nicht existieren, das steht ja in der Schrift. Ne? Also wir existieren nicht aus uns selbst heraus. Gott aber existiert aus sich selbst heraus. Er braucht nicht irgendjemanden, der ihm irgendetwas gibt, was er doch benötigt, damit er existieren kann. Nein, er existiert selbst, aus sich selbst heraus. Interessant. So gibt es viele Dinge zu erforschen in der Schrift, was Gott anbelangt. Lesen wir einmal die Schrift mit dem Gesichtspunkt, Gott noch näher kennenlernen zu wollen, mehr und mehr kennenlernen zu wollen. Es gibt auch viel zu entdecken, viel zu erforschen. Das ist eben Gnade durch Jesus Christus, dass wir das ewige Leben haben, durch ihn und nicht durch uns selbst. Nicht isoliert dieses ewige Leben, denn ewiges Leben gibt es nicht wie so eine extra Geschenkverpackung, ja? Und hier hast du das ewige Leben, wie sich manche das vorstellen, von Gott gratis, sondern das ewige Leben kriegen wir mit dazu. Das ist eine Beigabe. Nicht isoliert, nicht getrennt, nicht extra. Da wird so eine Packung geschnürt, ja? Wer sich dem Herrn ganz hingibt, wer sein Leben ihm übergibt, wer sich zu ihm hin bekehrt, der erhält auch das ewige Leben. Durch und in Jesus Christus natürlich. Nicht getrennt. Alles durch ihn. Auch zum Beispiel die Heilsgewissheit. Ich hatte das gerade ja mal so angedeutet. Das ist wichtig, dass wir klar darin stehen, dass wir Heilsgewissheit haben. Dass wir uns nicht ins Bockhorn jagen lassen, wenn der Feind anklopft, wenn er nachfragt. Wie steht das denn überhaupt? Denn aus der Schrift ergibt sich ganz klar, dass wir, wenn wir zu Jesus Christus gehören, dass wir dann auch ewiges Leben haben. Und Ich nehme mal gerade diese Johannesstelle, ja, Johannes 10, Vers 27 und 28, die ist ja ganz prägnant. Da steht, der Jesus sagt, ich bin der gute Hirte, ich gebe ihnen das ewige Leben und jetzt kommt's. Niemand kann sie aus meiner Hand reißen, niemand kann sie aus der Hand des Vaters reißen, der Vater ist größer als alle. Eine dreifache Garantie, ja. Niemand kann sie aus der Hand Jesu reißen, niemand kann uns aus der Hand des Vaters reißen und der Vater ist größer als alle. Besser geht's gar nicht, ne? Eine absolute Garantie. Darauf dürfen wir uns berufen. Gott macht das Unmögliche Mögliche und das Wichtigste, das ewige Leben, das regelt er gleich mit. Aber dieser Vers 27, der gilt natürlich unabhängig vom Text. Wir haben jetzt gerade gesehen, dass es dem Herrn Jesus gerade das ging, das darzustellen, dass es bei Gott eben doch möglich ist, ewiges Leben zu schenken, wenn es auch Menschen unmöglich ist. Aber schauen wir einmal in die Schrift hinein, die Wunder, die Heilungen, die Jesus getan hat, Totenauferweckung. Das haben die Apostel zwar auch gemacht, aber es war ihnen trotzdem unmöglich. Sie haben nämlich nur mit Gottes Hilfe, mit Gottes Kraft das tun können. Sie haben es ja nicht aus sich heraus gemacht. Also es bleibt trotzdem dabei, was bei Menschen unmöglich ist. Die Jungfrauengeburt. Dinge, wo Menschen anerkennen müssen, bei uns unmöglich. Es geht nicht. Gott hat es getan. Dinge sind bei Gott unmöglich. Wir haben gerade schon über die Sache mit Sarah und Abraham gesprochen. Ja. Das sind Dinge, wo richtig schön deutlich wird, was bei Menschen unmöglich ist, das ist möglich bei Gott. Und ich möchte schließen mit einem kurzen Satz. Ein kluger Mann hat mal gesagt, wo Menschen nicht helfen können, da hat Gott durch Jesus Christus schon alles getan. Amen.